ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Wer mit dem Auto aus Polen zurück nach Brandenburg fahren will, braucht derzeit Geduld. Am Sonntag über eine Stunde Stau am Grenzübergang Forst. Der Grund? Die Kontrolle der Bundespolizei. Suche nach Migranten. Gestern hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren zwar entschieden, dass die Zurückweisung rechtswidrig ist, Bundesinnenminister Dobrindt will sie aber trotzdem fortsetzen lassen. RBB24-Reporter Thorsten Südow hat Reaktionen darauf in der Brandenburger Landespolitik gesammelt.
Vorerst habe der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes, dass Schutzsuchende an der Grenze nicht ohne das europarechtlich vorgegebene Dublin-Verfahren zurückgewiesen werden dürfen, für Brandenburg keine Auswirkungen. Zu dieser Einschätzung kommt Brandenburgs Innenminister René Wilke.
Momentan bedeutet die Entscheidung noch gar nichts, weil es sich um ein Eilverfahren in drei Einzelfällen handelt. Und das Bundesinnenministerium hat angekündigt, dass sie an der Verfahrensweise zunächst festhalten wollen, bis in der Hauptsache entschieden ist.
Nach der Eilentscheidung der Richter über rechtswidrige Zurückweisungen müsse nach den Worten von Wilke zügig in einem sogenannten Hauptsacheverfahren entschieden werden. Rechtssicherheit entscheide auch über die Zukunft des erst vor Wochen eröffneten Dublin-Ausreisezentrums in Eisenhüttenstadt für Flüchtlinge, die zuerst in Polen registriert wurden.
Entweder die Verfahrensweise des Bundesinnenministeriums wird bestätigt und die Zurückweisungen werden fortgesetzt, dann steht das Dublin-Zentrum in Frage, weil wir die Struktur dann in der Art, wie sie mal gedacht war, so nicht bräuchten, dann können wir anderes Gutes damit anfangen. Wenn die Verfahrensweise gekippt wird, dann werden wir das Dublin-Zentrum noch mehr brauchen als vorher. Und dann müssen wir da auch nochmal Ausweitungen vornehmen.
Unter den vier Landtagsfraktionen trifft der Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichtes über die rechtswidrige Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen in Frankfurt-Oder auf unterschiedliche Reaktionen. Nicht jedes Gerichtsurteil müsse man akzeptieren, sagt der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt, und EU-Recht müsse geändert werden.
Die Kontrolle über die Zuwanderung ist der Kernbereich staatlicher Souveränität und die dürfen wir nicht aufgeben. Es geht ja darum, dass wir Menschen nicht einfach wegschicken können, wenn sie im Land sind. Und unsere Forderung ist, sie gar nicht erst ins Land zu lassen.
Aus der CDU-Landtagsfraktion heißt es, dieser eine Gerichtsbeschluss dürfe nicht überhöht werden. Und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Björn Lüttmann sagt, Hauptsache Verfahren abwarten und Gesetzesregeln beachten.
Entweder es wird eben direkt anerkannt, dass hier ein klarer Asylgrund vorliegt, dann muss diesem auch gefolgt werden. Wenn Hinweise darauf vorliegen, dass hier schon in anderen Ländern sozusagen ein Antrag gestellt worden ist oder in anderen Ländern eine Rückführungsoption bestehen kann, dann muss auch dies rechtssicher geprüft und dann erst durchgeführt werden. Ansonsten darf auch nicht zurückgewiesen werden.
Erst am Sonnabend hatte die Bundespolizei bei Koschen im Landkreis Oder-Spree aufgegriffene Männer aus Eritrea und Äthiopien nach Polen zurückgewiesen.
Thorsten Südow berichtete. Von Potsdam geht's in die Lausitz. Wieder haben Experten des Kampfmittelräumdienstes ganze Arbeit geleistet. In Cottbus entschärften sie eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. RBB24-Reporterin Aline Anders-Lepsch hat das heute verfolgt.
Circa 3,5 Stunden haben die Experten an den Zündern der 250-Kilo-Bombe wirklich direkt gearbeitet. Und die Betonung liegt auf Zündern. Die Mehrzahl macht es nämlich hier besonders. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert als gewohnt. Es waren 2 Zünder. Der eine ging laut KMBD recht einfach heraus. Der zweite machte jedoch etwas Probleme. Stadtsprecherin Gabriele Bogatsch erklärt.
Bei dem zweiten Zünder, dem sogenannten Kopfzünder, war das Problem, dass der schräg drin war. Also durch den Aufschlag hat sich der Zünder verschoben. Deswegen mussten sie mit dem Wasserschneider rangehen. Und für den Wasserschneider war ein zweites Team notwendig, sodass das zweite Team diesen zweiten Zünder dann entfernt hat. Das hat länger gedauert als üblich.
Also erst 2:30 circa waren beide Zünder wirklich entfernt und konnten dann eben auch kontrolliert gesprengt werden. Der Sperrkreis, der wurde so 2:30 dann mit eben der Entschärfungsmeldung wieder aufgehoben. Können alle 1.800 evakuierten Menschen also wieder in ihre Wohnungen und auch an ihre Arbeitsplätze. und auch die Straßensperrung rings um den Hauptbahnhof in Cottbus ist aufgehoben. Insgesamt könnte man sagen, die Entschärfung und der ganze Einsatz ringsherum lief gut, vor allen Dingen ohne Zwischenfälle, wie die Stadt mitteilt. Ob an der Bombenfundstelle, also auf dieser Baustelle am neuen Bahnwerk in Cottbus, noch weitere Blindgänger schlummern, das ist allerdings unklar, sagt die Stadtsprecherin.
Das Bahngelände wurde nicht komplett abgesucht, sondern das Bahngelände wird immer nach Baufortschritt abgesucht. Das heißt also, wenn ein bestimmter Baufortschritt beendet ist oder ein neuer angefangen wird, dann wird erst der Kampffeldbeseitigungsdienst gerufen, um diese Kampffeldbereinigung zu machen. Es passiert halt trotzdem, dass eine Bombe zu tief liegt, dass man sie nicht entdeckt. Das hat man immer wieder, dass sie bei Baggerarbeiten entdeckt wird.
Für heute heißt es aber erst einmal aufatmen. Die Bombenentschärfung in Cottbus ist erfolgreich beendet.
Alina Anders-Lepsch aus Cottbus.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Auf dieser Station des Helios Klinikums in Bazzaro scheint erstmal alles ganz normal zu sein.
Das muss noch irgendjemand gemessen werden?
Ja, die Visite in der 106 ist durch. Da noch einmal bitte Vitalzeichen bei beiden Patienten messen.
Mathis Bayer ist heute Schichtleiter. Er muss den Überblick über die Station behalten und die Aufgaben an die Kolleginnen und Kollegen der Frühschicht verteilen. 5 Auszubildende im 3. Lehrjahr, so wie er selbst auch noch in der Ausbildung ist.
Am Anfang sieht man ja immer nur die Schwester, die am Tresen sitzt und am ganzen Tag am Computer arbeitet. Und ja, jetzt hat man mal einen Eindruck, was alles dahinter steckt und wie viel das eigentlich ist, was man im Kopf behalten muss.
An seiner Seite heute auf der sogenannten Schülerstation Alexa Glowig. Auch sie ist eine der angehenden Pflegefachkräfte, die seit 3 Wochen auf der inneren Station des Helios Klinikums in Bazzaro das Sagen haben und auch die Verantwortung tragen.
So, Herr Knospe, wir müssen einmal Blutdruck messen.
Beim Projekt Schülerstation geht es darum, das theoretische Wissen, das an der Pflegeschule vermittelt wurde, in die Praxis umzusetzen, auch unter Zeitdruck oder wenn mehrere Patienten gleichzeitig etwas wollen. Für Cassandra Klohn, angehende Pflegefachfrau im 3. Lehrjahr, eine wertvolle Erfahrung.
Also das Spannendste war erstmal den Alltag von der Station kennenzulernen, wie man halt selbstständig arbeitet, weil wir als Schüler haben halt immer Aufgaben bekommen von den Fachkräften und jetzt mussten wir halt selber uns mal die Aufgaben zusammensuchen und den Alltag strukturieren.
Und Mathis Bayer ergänzt.
Medikamente aufziehen und bereitstellen und das natürlich am besten schon vor ein paar Minuten, weil jetzt geht es der Patienten ja gerade sehr schlecht und dann muss das schnell gehen und dann ja, ist das natürlich ein bisschen hektischer und dabei die Ruhe zu bewahren, muss man auch üben.
Auch Alexa Glowig tut das praktische Umsetzen des Erlernten und der Realitätscheck richtig gut. Denn der zeigt auch, dass viele Ängste vorher überflüssig waren.
Es läuft auch viel besser, als man dachte. Und natürlich hat man sich ja ein bisschen Panik gemacht selbst, ob alles wirklich rund läuft. Und auch das Team hier hat einem ziemlich gut geholfen.
Die Patienten wurden per Aushang darüber informiert, dass hier Auszubildende arbeiten. Auch Michael Knospe wird zurzeit in Bazzaro behandelt.
Da ist man erstmal ein bisschen skeptisch, ja. Aber ich bin positiv überrascht. Also die Jungs und Mädels sind alle tough. Also die haben sich wirklich allergrößte Mühe und funktioniert auch.
Im Hintergrund agieren ausgebildete Krankenschwestern wie Kati Koring. Im Notfall könnte sie sofort eingreifen, aber das war bisher noch nicht nötig.
Man hat ja auch sehr schwer kranke Patienten hier zu versorgen, ne? Die dann auch immer nicht nach Hause gehen können, sagen wir mal so. Wurde auch alles richtig gut gepflegt, gemacht. Top. Kann ich alle loben. Alle nur loben.
Und auch Praxisanleiterin Sina Markreich ist mit dem aktuellen Ausbildungsjahrgang mehr als zufrieden.
Wir sehen einfach, wie sie gewachsen sind, ne, vom Tag 1. Wie unsicher sie teilweise auch waren und wie sicher sie jetzt auch die Tätigkeiten einfach durchführen und wie selbstverständlich das eigentlich geworden ist.
Auch in der Teamarbeit. Im Klinikalltag muss man sich aufeinander verlassen können. Während der Ausbildung liefen die angehenden Pflegefachkräfte nur mit und bekamen einzelne Übungsaufgaben von der Stationsleitung. Aber sie waren nie komplett ins Team eingebunden. Auf der Schülerstation ist das anders. Alexa Glowig.
Das war's. Bitte schön. So als Team haben wir noch nie zusammengearbeitet. Man hat schon so ein bisschen Angst gehabt, läuft irgendwas schief, kriegt man sich in die Haare. Und ja, aber bisher ist eigentlich alles ganz harmonisch, eigentlich verlaufen.
Sina Markreich weiß, wie wichtig für die Azubis die Erfahrung auf der Schülerstation ist.
Die haben so einen Push, so ein positives Selbstwertgefühl, dass sie dann wirklich in die Prüfung gehen mit einem ganz, ganz tollen Gefühl und dann auch das, was sie jetzt hier gefestigt haben, einfach dann wirklich gut umsetzen können.
Im Juli finden die praktischen Abschlussprüfungen statt, im August die schriftlichen. Und wer sein Examen schafft, hat schon jetzt hier seinen Arbeitsplatz sicher.
Berlin will hoch hinaus. Am Gleisdreieckpark sollen 7 Hochhäuser hochgezogen werden. Nein, nicht gegen die Wohnungsnot. Büros sind da geplant. Die Pläne dümpeln bislang vor sich hin, denn der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg erteilt keine Genehmigung und auch Anwohner engagieren sich gegen das Projekt. Jetzt will der Senat endlich Bagger sehen und zieht das Verfahren an sich. Sabine Müller aus der RBB-Redaktion Landespolitik erläutert das.
Die Rufe nach Änderungen an den Plänen für die urbane Mitte aus der Politik im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und von Anwohnerinnen und Anwohnern sind laut. Aber SPD-Stadtentwicklungssenator Christian Gäbler sagt, der Senat hat nicht vor, die ursprünglichen Pläne über den Haufen zu werfen.
Wir leben in einem Rechtsstaat, glücklicherweise. Ich schließe Verträge nicht ab, um sie anschließend zu brechen.
Gäbler warnt, wenn sich das Land nicht an den Vertrag zur Bebauung halte, könnte der Eigentümer eventuell die Parkfläche zurückfordern. Der Senator kündigt aber an, mit dem Investor darüber zu reden, ob auf einem Teil der Fläche eventuell Wohnungen gebaut werden könnten, falls das wegen der lauten Umgebung überhaupt eine Option sei. Die urbane Mitte als Gebiet von außergewöhnlicher stadtpolitischer Bedeutung, das ist der Hauptgrund dafür, dass der Senat das komplette Projekt an sich zieht. Enttäuschung beim Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Der grüne Baustadtrat Florian Schmidt, der das Projekt mit den hohen Bürotürmen kritisch sieht, schreibt dem RBB.
Der Bezirk und die BVV Friedrichshain-Kreuzberg hätten gerne überprüft, ob die Planung zur urbanen Mitte noch zeitgemäß ist und ob sie angepasst hätte werden können. Es ist auch fraglich, ob derart viel zusätzlicher Büroraum überhaupt am Markt abgenommen wird.
Der Investor geht davon aus, dass der Markt für Büroflächen an diesem zentralen Ort da ist. Bei der Frage nach einer möglichen Teilbebauung mit Wohnungen gibt sich Investorenvertreter Jan-Steffen Iser unverbindlich.
Wir müssen jetzt erstmal in die Gespräche mit dem Senat gehen und werden natürlich über alle Facetten des Bebauungsplanverfahrens dann auch mit dem Senat sprechen.
Für Matthias Bauer von der Bürgerinitiative Aktionsgemeinschaft Gleisdreieck würden ein paar Wohnungen keinen Unterschied machen. Er lehnt die massiven Hochhäuser grundsätzlich ab.
Die Gutachten sind eindeutig, dass es ungemütlich wird, verschattet, zu viel Wind. Also es wird richtig ungemütlich für die Aufenthaltsqualität hier im Westpark, wenn da 90 Meter Türme stehen.
Die Warnung des Bausenators, dass der Eigentümer den Park zurückfordern könnte, wenn sich Berlin nicht an den ursprünglichen Vertrag hält, nennt Bauer Angstmache. Die Bürgerinitiative will jetzt Geld sammeln für eine Klage gegen das Baurecht, wenn es denn erteilt ist. Für den Südteil des Projekts könnte das relativ schnell gehen, beim Nordteil wird es noch dauern.
Sabine Müller aus der Redaktion Landespolitik. Eine Sepsis, umgangssprachlich Blutvergiftung, ist keine Vergiftung im klassischen Sinn, sondern eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf eine Infektion. In Deutschland erkranken jedes Jahr 230.000 Menschen daran, etwa 85.000 sterben. Damit ist Sepsis hier eine der häufigsten Todesursachen. Mit der Aktion Deutschland erkennt Sepsis will das Bündnis Patientensicherheit aufklären, hat heute in Berlin hunderte Infopakete gepackt. RBB24-Reporterin Johanna Sargmeister war dabei.
Am Vivantes-Klinikum in Schöneberg wird ein Paket nach dem anderen gescannt und in den Transporter verladen. 1.000 Stück wollen die Freiwilligen heute rausschicken. In ihnen befinden sich Infomaterial für Hausarztpraxen und Apotheken, das über Sepsis aufklären soll. Zehntausende Todesfälle wären vermeidbar, sagt die Initiatorin Dr. Ruth Hecker. Und zwar ganz schön leicht.
Wir brauchen keine neuen Standards an Geräten in der Medizin, sondern wir müssen einfach aware sein, was kann auf eine Sepsis hinweisen.
Eine Sepsis ist die schwerste Verlaufsform einer Infektion. Sie entsteht, wenn die eigenen Abwehrkräfte die Ausbreitung einer lokalen Infektion nicht mehr stoppen können und als Folge Erreger in den Blutkreislauf eindringen. Die Symptome dafür sind vielfältig und werden häufig nicht richtig erkannt, so wie bei Lisa Böhle.
Die Symptome sind halt anfangs einer Grippe sehr ähnlich gewesen, bei mir jetzt zum Beispiel Gliederschmerzen, geschwollene Lymphknoten, extreme Erschöpfung, das sind ja alles erstmal typische Grippesymptome, dass da gar nicht an Sepsis gedacht wurde.
Auch ihre Hausärztin ging von Grippe aus. Als es der damals 24-Jährigen immer schlechter ging, rief sie einen Notarzt, der ihr Paracetamol gab. Erst als sie vor Schmerzen zusammenbrach, brachte man sie ins Krankenhaus.
Die Werte waren dann so grottenschlecht, dass ich vorsorglich auf die Intensivstation gelegt wurde. Und kurze Zeit später haben auch schon alle Organe versagt. Und Trotzdem wusste keiner, was los war. Ich lag quasi 3 Tage im Koma, bis erst klar war, hey, das ist eine Sepsis.
Lisa Böhle verlor als Folge ihre Beine und geht heute mit Prothesen. Dass eine Sepsis selbst von mehreren Ärzten nicht erkannt wird, sei kein Einzelfall, sagt die Vivante-Chefärztin für Innere Medizin und Infektiologie Dr. Caroline Ilsner.
Das ist tatsächlich so, dass man es gerade jungen Menschen häufig gar nicht so ansieht, weil sie dann manchmal gar nicht so krank wirken, aber innerlich brodelt es. Es ist ein Puzzlespiel und man muss dann sich wirklich alle Puzzleteile zusammensuchen, von den Vitalzeichen über die Anamnese, klinische Untersuchung und auch die Laborparameter. Und daraus ergibt sich meist dann doch ein Bild, was dann auch auf eine Sepsis hindeuten.
Bei einer Sepsis entscheiden oft Stunden über Leben und Tod. Darauf wollen die Freiwilligen mit der Aktion heute hinweisen. Auf ihren Flyern und Infoheften steht vor allem eine Botschaft: Sepsis ist immer ein Notfall.
Johanna Sagmeister informierte. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.